Im 20. Band, auf Seite 32, sagte er, rahimahullah ta'ala, zusammenfassend, ich sage zusammenfassend in deutscher Sprache, sagte er zusammenfassend, dass solche Leute, die ihren Führern folgen, ich meine, Führer, wie gesagt, also nicht jetzt was Abstraktes, sondern was ganz Konkretes, der Sheikh der Moschee oder der Führer einer bestimmten Sekte, natürlich, die Leute sagen nicht über sich selbst, sie sind Sekten, und so weiter und so fort, er bringt ihnen etwas bei, was Schirk ist, er bringt ihnen etwas bei, was eine Form der Beigesellung Allahs darstellt. Er sagte, فَهَؤُلَا إِذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةِ بِالنَّهْيِ لَا يُعَذَّبُونَ. Das heißt, was jene angeht, wenn ihnen kein Argument vorgelegt wird, das heißt, Argument vorgelegt wird, bedeutet was? Dass man ihnen sagt, hör mal zu, das was du machst ist Haram, das ist Schirk, und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs so und so oder Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam so und so. Er sagte, wenn niemand ihnen ein Argument vorlegt, das ihnen diese Tat verbietet, dann werden sie nicht bestraft. Also so viel zu dieser Angelegenheit. Und wie gesagt, die ist kontrovers. Und es ist auch wichtig, dass man weiß, also für einen Scharia-Studenten, auf Arabisch Talib El, ist wichtig, dass er weiß, dieses Thema, was er gerade behandelt, welches auch immer es ist, aus Fiqh, aus Aqida, aus Hadith, wo auch immer, ist es ein Thema, worüber die Gelehrten sich alle einig sind? Oder ist es ein Thema, zu dem es mehr als eine Ansicht unter den anerkannten Gelehrten gibt? Warum ist das wichtig? Für ihn persönlich, was ihn als Individuum angeht, ist es vielleicht nicht so entscheidend. Weil er selbst handelt nach dem, wovon er überzeugt ist. Ein Muslim handelt nach dem, wovon er überzeugt ist. Das heißt also, er fragt seinen Gelehrten, der Gelehrte sagt ihm, Achi, du musst so und so beten, er betet so und das war's. Aber im Umgang mit anderen Menschen ist es wichtig zu wissen, ob dieses Thema bei allen Gelehrten gleich gesehen wird oder ob die Gelehrten dazu unterschiedliche Ansichten haben. Also wichtig, der Unterschied ist, für dich persönlich ist kein Problem. In Bezug auf andere ist entscheidend. Nehmen wir ein einfaches Beispiel wieder. Jemand, barakallahu fikum, ist davon überzeugt, dass er, sagen wir, als Beispiel, dass man als es gibt sehr viele Beispiele dazu, nehmen wir als Beispiel, jemand ist davon überzeugt, dass er das Witr-Gebet in 3 Raka'a verrichten muss und dass er es nicht als eine einzelne Raka'a verrichten darf. Okay? Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wie man das, was die Mindestanzahl an Witr Raka'a ist, daher dieses Gebet in der Nacht von ungerader Anzahl. Manche sagen, es reicht eine einzelne Raka'a zu verrichten, das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten. Und ein paar wenige Gelehrte waren der Meinung, dass man mindestens 3 Raka'a zusammenhängend verrichten muss. Okay? Für dich persönlich, du bist jetzt davon überzeugt, dass man eine einzelne Raka'a verrichten darf. Für dich ist die andere Ansicht nicht relevant, wenn es um dich persönlich geht. Du machst diese eine oder die andere, ist kein Problem. Aber in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen, das heißt, wenn du siehst, dass der Imam der Moschee etwas anderes macht, oder wenn du siehst, dass dein Bruder in der Moschee etwas anderes macht, dann weißt du, dass er ebenfalls genauso wie du einem anerkannten Gelehrten folgt und deswegen darfst du es ihm nicht übel nehmen, auch wenn du selbst davon überzeugt bist, dass deine Ansicht die stärkere und richtigere Ansicht ist. Inshallah ta'ala ist die Sache klar, ansonsten kann man danach dazu fragen, inshallah ta'ala. Dann gehen wir weiter. Die zweite Angelegenheit, also die erste Angelegenheit war das Wissen. Die zweite Angelegenheit ist die Umsetzung. Es geht jetzt hier um 4 Dinge, die ein Muslim kennen muss. Warum muss ein Muslim die kennen? Weil wir werden sehen, am Ende des Abschnittes, der Gelehrte erwähnt die Surat al-Asr. Und die Surat al-Asr sagt ja, innal insana lafi khusr. Das heißt, der Mensch ist wahrlich im Verlust. Das heißt, der Mensch wird verlieren. Außer diejenigen. Und dann erwähnt Allah Azza wa Jalla vier Eigenschaften. Das sind die vier Eigenschaften, die der Gelehrte erwähnt hat, Mensch. Okay? Die erste ist das Wissen. Denn illa alladhina amanu. Außer diejenigen, die glauben. Okay? Wie willst du glauben? Glauben setzt Wissen voraus. Du musst wissen, woran du glaubst und wie du zu glauben hast. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Das ist der zweite Teil jetzt, die Umsetzung. Die zweite Angelegenheit ist die Umsetzung. Umsetzung ist natürlich die Frucht des Wissens. Wenn du dir das Wissen vorstellst als eine Pflanze, als einen Baum, dann ist das, was daraus resultiert, die Handlung. Und das heißt, der eigentliche Sinn, warum du glaubst und was sich daraus resultieren sollte, ist zweifellos, dass du gemäß deinem Wissen handeln sollst oder musst, je nachdem. Das heißt, die Frucht des Wissens um Allah Azza wa Jal, das Wissen um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist sogar Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man natürlich ihn befolgt und andere, wie wir gleich sehen werden. Und in Bezug auf seine Religion ist, dass man seine Religion umsetzt und so weiter und so fort. Aber natürlich, diese Aussage ist sehr allgemein. Also die Umsetzung ist sehr allgemein. Und deswegen müssen wir auch wissen, dass dieser Text ist ein Einsteigertext. Und deswegen erfordert es eine kleine Erläuterung. Denn wenn wir sagen, es ist Pflicht, das Wissen, was man hat, umzusetzen, wenn man das so einfach so pauschal lässt, das ist katastrophal. Weil es würde ja bedeuten, alles, was du weißt, musst du umsetzen. Aber wir wissen ja, dass es Dinge gibt in der Religion, die muss man umsetzen. Das sind die sogenannten Wajib, die sogenannten Pflichten der Religion. Und dann wissen wir, es gibt Dinge, die sind freiwillig. Das sind die sogenannten Mustahab-Handlungen der Religion. Und sogar innerhalb dieser Kategorien gibt es Unterschiede. Oder will jemand sagen, dass das, Tragen, sage ich mal, das Bedecken der Aura ist eine Pflicht für einen Muslim, richtig? Im Gebet. Aber ist diese Pflicht so entscheidend wie das Gebet an sich? Kann nicht sein. Weil es geht ja letztendlich um das Gebet an sich. Und der Beweis dafür ist, wenn man sein Gebet, wenn man zum Beispiel seine Aura nicht bedecken kann, das heißt seinen Scham nicht bedecken kann, weil man nicht genug Kleider hat oder ähnliches, dann das Gebet entfällt nicht. Weil das Gebet, die Pflicht des Gebetes ist noch hierarchisch betrachtet, steht über der Pflicht, dass man seine Aura bedeckt und so weiter und so fort. Es gibt tausend Beispiele dafür. Dann ebenfalls gibt es, die Sünden sind auch nicht alle gleich. Wie zum Beispiel die Sünde über einen Menschen zu lügen, ist nicht gleich wie die Sünde über Allah Azza wa Jalla zu lügen. Okay? Und so weiter und so fort. Deswegen diese Aussage, wir meinen damit, die Umsetzung der Religion gemeint ist, das, was von dir verpflichtend gefordert worden ist. Warum verpflichtend gefordert? Weil nicht alles, was von dir gefordert wird, ist eine Pflicht. Es gibt Dinge, die werden von dir gefordert auf freiwilliger Basis und es gibt Dinge, die werden von dir gefordert auf Pflichtbasis. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أوتروا يا أهل القرآن O ihr Leute des Koran, O ihr Leute des Koran, verrichtet das Witr-Gebet. O ihr Leute des Koran, verrichtet das Witr-Gebet. Dieses Witr-Gebet ist gemäß der Mehrheit der Gelehrten ein freiwilliges Gebet. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich dazu aufgefordert. Okay? Weil nicht jede Aufforderung ist unbedingt verpflichtend zu verstehen und so weiter und so fort. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, die dritte Angelegenheit, wir haben gesagt, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا, außer diejenigen, die glauben, وعملوا الصالحات, und rechtschaffene Werke vollziehen, und dann, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالحق. Das heißt also, diejenigen, die sich gegenseitig zum Rechten oder zur Wahrheit aufrufen. Okay. Er sagte hier die dritte Angelegenheit, das Aufrufen dazu. Das Aufrufen dazu. Das heißt also, andere Menschen zum Weg Allahs Azza wa Jal aufzurufen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Das heißt, rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Wal mu'idati al-hasana und mit schöner Ermahnung. Das heißt also, hier sehen wir sehr schön. Allah azza wa jalla sagt dir, erstens, du musst glauben an das, was Allah und sein Prophet gesagt haben. Zweitens, du musst es umsetzen. Und drittens, du musst auch andere Menschen dazu auffordern. Es reicht also nicht, wenn du einfach nur selbst deine Pflichten dir selbst gegenüber erfüllst, sondern deine Geschwister und deine Mitmenschen haben ein Recht darauf, dass du sie auf guten Taten hinweist. Und sie haben ein Recht darauf, dass du, wenn du siehst, dass jemand etwas Schlechtes macht, dass du ihn davor warnst, dass du ihm diese Sache verbietest. Ja? Das heißt also, der Mensch lebt nicht alleine, sondern er will, sondern der Mensch, der Muslim, will nicht alleine ins Paradies, sondern möchte, dass seine Mitmenschen um ihn herum ebenfalls alle ins Paradies kommen. Und deswegen ist der Muslim immer anderen Menschen ebenfalls Gutes zu tun. Und natürlich andere Menschen zum Weg Allahs einzuladen, aufzurufen, das ist ein großes Thema, weil dazu gehört nicht nur der Vortrag eines Predigers oder die Predigt am Freitag, sondern dazu gehört natürlich vieles, wie zum Beispiel auch das Verfassen von Schriften, jemand, der ein Buch schreibt über den Islam oder über einen Teilgebiet, über einen Teil des Islams, sei es das Gebet, wie man betet, sei es, wie man Demut in seinem Gebet hat und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel, indem man seine eigenen Freunde, seine eigene Familie, seine eigenen Geschwister immer wieder zum guten Hinweis, auf das gute Hinweis, indem man ihnen einen Hadith erzählt, indem man seinen Freunden sagt, komm, wir gehen in die Moschee beten und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema der Da'wah, dieses Thema des Einladens zum Islam, bezieht sich nicht nur auf Muslime, sondern bezieht sich auch auf Nicht-Muslime. Ja? Das ist, wenn wir sagen Da'wah, dann meinen wir nicht damit nur, dass man den Kafir zum Islam einlädt, sondern damit meinen wir allgemein. Jeden Menschen, den wir sehen, dass wir ihn auf etwas Gutes hinweisen können, weisen wir ihn auf etwas Gutes hin. Du weißt zum Beispiel, dass man am Eid al-Adha, das heißt am Opferfesttag, wenn man zum Salah in die Moschee geht, am Eid-Tag, dann ist es eine Sunna an diesem Tag, in dem Opferfesttag, in die Moschee mit nüchternem Magen zu kommen, dann weist du deine Geschwister darauf hin. Und auch das ist schon eine Form, andere Menschen zum Islam einzuladen. Und die Da'wah, wie manche Gelehrten gesagt haben, allgemein, ist eine Kollektivpflicht. Das heißt eine Fard Kifaya oder eine Kifaya Fard. Was heißt das? Das bedeutet, dass nicht jedes Thema muss jeder Mensch ansprechen und nicht jeder Mensch muss zu allem aufrufen. Sondern es genügt, wenn eine Gruppe unter den Menschen diese Aufgabe übernimmt. Okay? Es genügt also, wenn eine Gruppe von Menschen, andere Menschen, besonders natürlich der Prediger in der Moschee, wenn er die Menschen dazu aufruft, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge eben zu unterlassen. Und es muss nicht jede einzelne Person machen, sondern es reicht, wenn eine Gruppe von Menschen diese Sache erfüllt. Wallahu ta'ala a'lam. Dann geht es weiter im Text. Die vierte Angelegenheit, geduldig das Leid diesbezüglich ertragen. Hört nochmal die Sura an. Bei Allah schwört, bei Al-Asr, bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust, außer denjenigen, die glauben, das ist das Wissen, die rechtschaffen handeln, das ist die Umsetzung, die sich gegenseitig zum Rechten aufrufen, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ, das ist der dritte Punkt, und وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْر. Wenn du andere Menschen zum Guten aufrufst, wenn du anderen Menschen sagst, das ist Haram, das ist Halal, komm in die Moschee, unterlasse das, verlass deine Freundin, verlass diese Arbeit, denn die ist Haram für dich, und so weiter, dann werden die Menschen dir nicht immer mit offenen Armen entgegenkommen und sie werden dich auch nicht mit offenen Armen empfangen, sondern das ist eine Sache, wo man oft auch eine Abfuhr bekommt, wenn man andere Menschen zu etwas Gutem einlädt. Und das soll man vorher wissen. Du sollst vorher wissen, die Person, wenn ich jetzt darauf hinweise, kann sein, die wird eine Reaktion haben, die dich wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dazu bringt, keine Da'wah mehr zu machen. Dass du sagst, ich rufe keinen Menschen mehr auf. Ich sage zu niemandem mehr etwas. Und deswegen, subhanallah, ist die Sache für beide Parteien sehr, sehr gefährlich. Sowohl diejenige Person, die andere Menschen einlädt, weil sie sehr schnell aufgibt. Und die andere Person, die soll Allah fürchten. Denn wenn, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt dir, lieber Bruder, hör mal zu, es scheint, als ob du mal wieder eine Rasierklingel benutzt hast. Okay? Wenn jetzt jemand dir das sagt, und sei vorsichtig, lieber Bruder, wenn du jetzt falsch reagierst, dann kann es sein, dass du der Grund dafür bist, dass dein Gegenüber keine Da'wah mehr machen möchte. Das heißt, nicht mehr andere Menschen auf schlechte Sachen hinweisen möchte. Das ist Unterlass natürlich. Dass er nicht mehr möchte, andere Menschen zum Guten aufrufen möchte. Dass ein Prediger vielleicht sogar sagt, ich möchte keine Freitagspredigt mehr halten, weil, weiß nicht was, weil die Leute sich immer beschweren oder sowas. Ja? Oder irgendwas anderes. Ja? Oder ich möchte nicht mehr für die Moschee putzen, weil die Leute immer mich kritisieren, dass ich schlecht mache. Und so weiter und so fort. Deswegen musst du sehr, sehr aufpassen. Wenn du nämlich etwas falsch machst, dann kann es sein, dass die Konsequenz zu groß ist. Deswegen ist es viel besser, wenn ein Muslim unterwürfig ist. Wenn ein Muslim bescheiden ist. Wenn ein Muslim sich klein macht für Allah Azza wa Jal. Das macht er nicht für die Person, die ihn hingewiesen hat. Das macht für sich, für Allah Azza wa Jal. Dass er sagt, ja, ich weiß, die Sache ist falsch. Tut mir leid. Ich versuche mich zu verbessern. Ich sehe diesen Fehler ein. Meinetwegen, mein Iman scheint schwach zu sein. Natürlich, das sind alles nicht akzeptable Ausreden. Aber du willst ja nicht Grund dafür sein, dass der andere komplett abgeschreckt wird von deiner Reaktion. Deswegen sagen wir, man braucht Geduld. Man braucht Geduld, wie die Gelehrten gesagt haben, in dreierlei Hinsicht. Man braucht Geduld, während man gerade eine gute Tat vollzieht, verrichtet. Das heißt, wenn du Salah machst, wenn du fastest, du brauchst Geduld, während du diese gute Tat machst. Die zweite Form von Geduld ist, du brauchst Geduld beim Abstand halten vor Sünden. Jemand ruft dich auf, sagt zu dir, komm, wir gehen heute Abend dahin. Jemand sagt zu dir, komm, trink einen Schluck Khamr. Jemand sagt zu dir, warum gehst du nicht und genießt du das Verbotene so und so? Und so weiter und so fort. Kann sein, dass diese Sachen, dass deine Seele sich danach sehnt. Aber du sagst, nein, ich mach's nicht. Und du hältst das aus mit Geduld. Das ist eine zweite Art von Geduld. Und die dritte Art von Geduld ist, dass man geduldig ist, während einem ein Leid widerfährt. Das heißt, Allah Azza wa Jalla zum Beispiel prüft dich durch einen Schicksalsschlag. Jeder von uns wird im Laufe seines Lebens, oder die meisten von uns werden im Laufe ihres Lebens, die Erfahrung machen, dass jemand in ihrer näheren Umgebung stirbt. Oder dass man krank wird. Oder was auch immer passiert in der eigenen Umgebung. Oder man verliert seine Arbeit. Oder wird heimgesucht durch irgendwelche anderen Prüfungen von Allah Azza wa Jalla. Das ist die dritte Form von Situationen, in denen man Geduld haben muss. Erste Situation, während man Gutes macht. Zweitens, während man Abstand hält von Sünden. Und drittens, während man heimgesucht wird, wenn man geprüft wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut euch die Ayah an, Surat Yusuf, sinngemäß übersetzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten auf die Probe gestellt hat, auf eine Art und Weise, liebe Geschwister, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Erst dann, in der 110. Ayah, erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten, das heißt aufgegeben hatten, dass, wir haben gesagt im Tafsir nach einer Ansicht, dass ihr eigenes Volk glaubt. Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie der Lüge bezichtigt worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Und der Beweis, im Text geht es weiter, und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, beim Zeitalter. Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Surat al-Asr, die alle Ayat. Es sagte Imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, möge Allah mit ihm barmherzig sein, hätte Allah nur diese Sura auf die Menschen herabgesandt, so wäre sie genug. Imam al-Shafi'i heißt Muhammad, er ist der Sohn von Idris und er hat gelebt im 2. Jahrhundert, ist aber gestorben Anfang des 3. Jahrhunderts, hat gelebt von 150 bis 204. Kann man sich inshallah einfach merken, weil 150 ist genau das Jahr, in dem Abu Hanifa rahimahullah ta'ala gestorben ist. Da ist er geboren und wie gesagt, im Alter von nur 54 Jahren ungefähr gestorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Aber ihr seht, es geht nicht um die Lebenszeit, sondern es geht um den Segen, den Allah azza wa jal in dieses Leben legt. Er sagte, rahimahullah, hätte Allah nur diese Sura, Surat al-Asr, auf die Menschen hinabgesandt, so wäre sie genug, so wäre sie ausreichend. Was heißt, sie wäre sie genug, so wäre sie ausreichend? Gemeint ist, sie wäre ausreichend an Ansporn, Gutes zu tun, um vor der Hölle gerettet zu werden. Das ist damit gemeint. Okay? Das heißt, sie wäre ausreichend genug, um Gutes zu tun und um andere Menschen zum Guten aufzurufen und dabei geduldig zu sein, denn dadurch entkommt man der großen Niederlage. Ja? Dann geht es weiter. Und Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sagte, Kapitel, das Wissen kommt vor Tat, das Wissen kommt vor Wort und Tat. Das Wissen kommt vor Wort und Tat. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ist auch ein, wie Imam al-Shafi'i, ein Gelehrter, der, den man eigentlich nicht näher beschreiben brauchen muss, aber er ist natürlich einer der großen Hadith-Gelehrten des Islam gewesen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein. Und auch er, rahimahullah ta'ala, ist nicht verschont geblieben, auch wenn er ein Imam der Muslime gewesen ist. Das heißt also, verschont geblieben von den Prüfungen. Und auch er musste Geduld haben, wie Allah also in dieser Ayah erwähnt hat. Yani sein Buch, liebe Geschwister, das als das authentischste Buch auf der Welt gilt, nach dem Buch Allahs. Das authentischste Buch, religiöse Buch, das Aussprüche über den Propheten sallallahu alaihi wasallam beinhaltet. Dieses Buch und dieser Autor, er wurde auch auf die Probe gestellt, auf eine Art und Weise, also auch zu seiner Zeit gab es die Fitna über, wie man sagt, über den Koran Karim, wie der richtige Glaube in Bezug auf den Koran zu sein scheint. Und als man ihn auf die Probe gestellt hat, wo er natürlich ein Gelehrter von Ahl Sunnah ist, aber man hat ihm eine falsche Aqida in Bezug auf seinen Glauben auf den, in Bezug auf den Koran Karim vorgeworfen. Und dann hat er Allah Azza wa Jal darum gebeten, dass er ihn zu sich nehmen soll, wenn dies besser für ihn ist. Und Allah Azza wa Jal hat ihn dann zu sich genommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Und er ist gestorben im Jahr 256 und geboren im Jahr 194, rahimahullah ta'ala. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagte, das Wissen kommt vor Wort und Tat. Das heißt, er hat ein Kapitel in seinem Sahih-Werk, wo es heißt, Wissen kommt vor Wort und Tat. Und das passt natürlich wunderbar mit der Ayah aus dem Koran al-Karim, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass der Mensch erst nach Wissen strebt und danach weiß, woran er zu glauben hat, und erst nach Wissen strebt und danach erst redet und erst nach Wissen strebt und dann erst in die Tat umsetzt. Das gemeint ist natürlich nicht, dass man zum Beispiel 10 Jahre sein Wissen nach Wissen strebt und danach 10 Jahre anfängt, das umzusetzen. Das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist in jeder Angelegenheit an sich. In jeder Angelegenheit. Bevor du sie umsetzt, wisse erst, was Allah Azza wa Jal von dir dieser Sache möchte. Du musst Hajj machen, lern wie der Hajj geht. Du willst ein Salah verrichten, ja, lern wie das Salah geht. Oder frag nach, wie das Salah funktioniert. Du möchtest Koran lesen, lerne, wie man Koran liest. Und so weiter und so fort. Wissen ist, wie gesagt, dringend notwendig und eine Voraussetzung. Und lesen wir im Text weiter, dort heißt es, und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünden. So kommt das Wissen vor Wort und Tat. Das ist die Aussage von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, oder beziehungsweise zitiert aus dem Koran al-Karim und die Regel abgeleitet. Der Beweis ist also, Allah sagte, wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bitte für deine Sünden um Vergebung. Was ist zuerst? Das Wissen. Und danach kommt die Vergebung, das Bitten um Vergebung der Sünden. Warum? Du musst wissen erstmal, von wem du diese Sünden vergibst. Deswegen kommt die Tat an zweiter Stelle und das Wissen kommt an erster Stelle. Eine Angelegenheit, die nicht kompliziert ist, aber sie ist eine, wie heißt es, eine einfache, eine wichtige Angelegenheit. Und auch wissen wir, warum kommt Wissen zuerst, weil die Tat, die du machst, egal welches ist, sie muss ja auch übereinstimmen mit der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also wenn du eine Ibadah machst, wenn du einen Gottesdienst machen möchtest, muss er übereinstimmen mit der Art, wie der Prophet sie verrichtet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der Fehler, den viele Menschen begehen, dass sie Allah anbeten, aufgebaut auf Unwissenheit. Und diese Sache kann als Konsequenz haben, dass ihre Tat nicht akzeptiert wird, Gott bewahre, oder zumindest, dass sie nicht nur eine gute Tat verrichten, sondern gleichzeitig auch sündigen, oder, wie heißt es, dass zumindest ihnen ein großer Lohn entgeht, weil wenn sie besser gewusst hätten, hätten sie besser gemacht. طيب, lesen wir weiter. Wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein, dass jedem Muslim und jeder Muslima zur Pflicht befohlen wurde, diese drei Angelegenheiten zu erlernen und danach zu handeln. Er wird jetzt drei Sachen sagen, die du ebenfalls wissen musst. Und sie sind natürlich Teil der ersten, des Wissens um Allah Azza wa Jalla und Teil des Glaubens an Allah Azza wa Jalla und Teil der Umsetzung, wie wir vorhin gesehen haben. Aber möchten auf drei Dinge betont hinweisen. Das erste, Allah ist es, der uns erschaffen hat, und er ist es, der uns versorgt, und er hat uns nicht außer Acht gelassen. Keineswegs, vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns, wer ihm gehorcht, geht ins Paradies, und wer ihm nicht gehorcht, geht ins Feuer. Allah ist es uns, der uns erschaffen hat. Die Beweise in Bezug darauf, dass Allah also uns erschaffen hat, sind von zweierlei Art, wie bei vielen anderen Angelegenheiten auch. Eine Art nennt man Sam'i und die andere nennt man Aqli. Sam'i kommt vom arabischen Wort Sam'i'a und heißt Hören. Sam'i heißt Hören. Das heißt die hörbaren Beweise. Damit meint man die Beweise aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in erster Linie. Das heißt die überlieferten Beweise. Man sagt auch Naqli, das heißt die überlieferten. Und es gibt auch Aqli, kommt vom Wort Aql, das heißt Verstand oder Vernunft. Und damit ist gemeint, sind die logischen Beweise gemeint. Okay? Und beides spielt eine große Rolle, beides sind Arten von Beweisen. Nur manchmal haben nur die Sam'i-Beweise Gültigkeit und die Aql-Beweise keine Gültigkeit. Und manchmal haben beide Gültigkeit. Gerade beim Argumentieren im Fiqh und so weiter haben die Aqli-Beweise auch in der Hadith-Wissenschaft eine große Bedeutung. Also ich will damit sagen, Beweise sind je nach Kontext nicht immer nur die überlieferten, sondern manchmal auch die logischen Beweise können auch einen Beweis darstellen. طيب, gucken wir. Sam'i-Beweise dafür, dass Allah uns erschaffen hat. Ich glaube, dafür gibt es sehr, sehr viele im Koran al-Karim. Es reicht, dass Allah Azza wa Jalla gesagt hat, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Das heißt, oh ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat. Aber Aqli-Beweise gibt es auch einige. Und zwar sagte Allah Azza wa Jalla in Surah al-Tur, das ist ein Sam'i-Beweis, aber daraus leiten wir einen Aqli-Beweis ab. Allah sagte, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Das heißt, wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Surah al-Tur, Vers Nummer 35. Aus dieser Ayah wurden sie Menschen etwa selbst erschaffen? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du bist jetzt da. Und hast du dich selbst hergezaubert? Hast du dich selbst in die Existenz gerufen? Hast du dich selbst erschaffen? Hast du dich selbst gemacht? Die Antwort lautet, geht nicht, weil du warst ja vorher gar nicht da. Also kannst du dich nicht auch selbst machen. Die zweite Frage, die in der Ayah als erstes kommt, oder bist du von nichts gekommen? Ja, dann wäre ein Widerspruch, weil nichts ist nichts. Also kannst du nicht von nichts kommen. Okay? Insofern ist es ein logischer Beweis. Und diese Sache, dass Allah Azza wa Jal den Menschen erschaffen hat, wer dies leugnet, er leugnet nicht aus Beweisen. Es gibt keinen Mensch, der einen Beweis hat für sein Glauben daran, dass er nicht erschaffen worden ist. Wie die Atheisten jetzt zum Beispiel glauben. Okay? Wer dies leugnet, dann nur aus Trotz und Überheblichkeit, nicht aus Wissen. Gibt dafür kein Wissen. Egal wie kompliziert sich die Theorien anhören mögen, selbst dass manche sogar reden von Zufällen und von einer Unzahl von Paralleluniversien und so weiter und so fort, was für Theorien und Quatsch in dieser Sache gesagt wird. Ich sage wirklich Quatsch, weil das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das ist nur eine Art, nach dem Motto, ich suche irgendetwas, um nicht an Allah zu glauben. Diese Theorien sind nicht Wissen. Das ist einfach, wie Allah sagte, إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Das heißt, sinngemäß übersetzt, oder inhaltlich übersetzt, sie folgen nur einer Vermutung, und eine Vermutung kann die Wahrheit niemals ersetzen. طيب. Weiter geht's. Erschaffen, طبعا, wir wissen, erschaffen bedeutet, von nichts etwas zu machen. Das ist die Sache, wie wir das in der Regel verstehen. Und er ist es, der uns versorgt, subhanahu wa ta'ala. Auch dafür gibt es viele Sam'i-Beweise und Aqdi-Beweise. Sam'i zum Beispiel, Allah sagt, sinngemäß übersetzt, sagt, wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Und wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen, Allah. Das ist Surat Yunus, Vers 31. Und der Rizq, den Allah Azza wa Jalla uns gibt, liebe Geschwister, was wir aus dieser Ayah erkennen, indirekt, yani, ist eine Unterstützung bei der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos. Aqli Beweis in Bezug auf, dass Allah unser Versorger ist, Ar-Razzaq. Kein Mensch überlebt ohne Essen und ohne Trinken. Und beides sind Geschöpfe Allahs subhanahu wa ta'ala. Wenn es Geschöpfe Allahs sind, dann ist er auch derjenige, der uns versorgt. So einfach ist der Aqli-Beweis in dieser Hinsicht. Lesen wir weiter. Und er hat uns nicht außer Acht gelassen. Gemeint ist, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat, hat er den Menschen nicht einfach im Stich gelassen, außer Acht gelassen, machen lassen, was er will, sondern er hat ihm Richtlinien vorgegeben, die zu seinem eigenen Gunsten sind. Alles, was Allah also dir sagt, alles, was Allah dir befiehlt, alles, was Allah dir verbietet, ist zu deinem eigenen Gunsten. Und deine Rechtschaffenheit wird Allahs Reichtum nicht vermehren. Und deine Sündhaftigkeit wird Allahs Ehre und Reichtum und Macht um nichts verringern. Das heißt, alles, was Allah von dir verlangt, ist zu deinem eigenen Wohl. Der Beweis dafür, dass Allah Azza wa Jal uns nicht aus Sinnlosigkeit erschaffen hat, das heißt also einfach so ohne Grund, und wir leben sozusagen wie die Tiere, sogar die Tiere haben einen Sinn, dafür gibt es auch wieder Sam'i-Beweise und Aqli-Beweise. Schauen wir uns Sam'i-Beweise an. Allah sagt sinngemäß, meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Doch erhaben ist Allah, der König, der Wahre. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des ehrwürdigen Thrones. Surat al-Mu'minun, Vers 115 und Vers 116. Guckt, meint ihr etwa, ihr wurdet einfach aus Spaß erschaffen? Und dass ihr danach nicht Yawm al-Qiyamah zu uns zurückkehren werdet, am Tag der Auferstehung? Allah sagt, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Das heißt, hoch erhaben sei Allah über diese Behauptung. Das heißt, so eine Behauptung Allah zuzuschreiben, Allah distanziert sich davon. Ja? Warum? Weil diese Art, weil das würde bedeuten, Allah subhanahu wa ta'ala macht etwas Sinnloses. Und deswegen, daraus entnehmen wir auch gleich den Aqli-Beweis, würde seiner, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen hätte, einfach so, sinnlos, grundlos, das würde seiner Weisheit widersprechen. Denn das Gegenteil von Weisheit ist, zum Beispiel kann man sagen, Sinnlosigkeit. Oder man würde sagen, Unweisheit. Aber gemeint ist einfach, aus Weisheit resultiert, dass alles einen Sinn macht. Wenn etwas keinen Sinn macht, dann war das nicht weise. Und weil wir glauben, dass Allah Al-Hakim ist, der Allweise ist, subhanahu wa ta'ala, dann glauben wir, dass alles seinen Sinn hat. Auch wenn du dir es nicht nachvollziehen kannst, warum dieses Tier, diese Mücke, die dich stört, diese Stechmücke, die dich sticht, auch wenn du den Sinn dahinter nicht verstehst, aber es gibt dafür einen Sinn. Und wenn es nur der Sinn ist, dass du dadurch Sünden getilgt bekommst, weil du geduldig verharrst. Ja? Oder weil du eben Schmerz erleidest und du trotzdem geduldig dafür bleibst. Allah wird dich dafür belohnen. Das würde schon als Weisheit ausreichen, aber es gibt für alles einen Sinn, wie man sagt. Lesen wir weiter. Vielmehr, also keineswegs, also Allah hat uns nicht im Stich gelassen, einfach so, vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Und subhanallah, guckt mal, wie man sogar mit Logik zum Iman kommen kann. Erster Schritt, dass Allah uns erschaffen hat. Dass Allah alles erschaffen hat. Weil nichts von nichts kommt nichts. Wenn du diese Sache verstanden hast, da kommt der nächste Punkt jetzt. Du siehst, alles hat seinen Sinn. Du siehst, alles hat seinen Sinn. Die Pflanzen haben ihren Sinn. Sie werden zum Beispiel, sie machen Sauerstoff. Sie werden von Tieren gefressen. Und so weiter und so fort. Alles hat seinen Sinn. Okay. Wenn alles seinen Sinn hat, ist es dann eine schwierige gedankliche Leistung, zu sagen, wenn alles einen Sinn hat, was ich sehe, dass ich auch irgendeinen Sinn haben muss. Das ist doch keine schwierige gedankliche Leistung, das von dem einen auf das andere schließt. Wenn du eine Milliarde Sachen um dich herum hast, die alle einen Sinn haben, und dann brauchst du nur noch zu sagen, okay, dann habe ich bestimmt auch irgendeinen Sinn. Dein Sinn, wie sollst du wissen, was dein Sinn ist? Du brauchst jemanden, der es dir mitteilt. Und das ist der Gesandte von Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist es eine logische Notwendigkeit, damit alles seinen Sinn hat, musst du auch erfahren, was dein Sinn ist, damit du auch danach leben kannst. Weil im Gegensatz zu den Tieren und den Pflanzen hast du einen Verstand bekommen, mit dem du entscheiden kannst, was du machen willst und was du nicht machen willst und so weiter. Das heißt also, brauchst du einen Gesandten, der dir sagt, und subhanallah, siehe da, es gibt Gesandte, die geschickt worden sind zu den Menschen, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Also der Iman ist, alhamdulillah, eine Angelegenheit, die aufeinanderfolgend ist, die aufeinander aufgebaut ist, die sehr logisch nachvollziehbar ist und nichts Kompliziertes ist, Gott sei Dank. Vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Er meinte einen Gesandten, eben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn es gibt Dinge, hinter die wir nicht kommen. Ja? Selbst wenn du zum Entschluss gekommen bist, dass du Allah anbetest, aber du weißt nicht wie, deswegen brauchst du jemanden, der es dir mitteilt. Vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Wer ihm gehorcht, geht ins Paradies. Und wer ihm nicht gehorcht, geht in die Hölle. Oder geht ins Feuer. Allah sagte, für das Beweis dafür, dass für das Paradies, Allah sagte, sinngemäß übersetzt, in Surah 4, Vers 13, Surah An-Nisa, Vers 13, wer nun Allah und seinem Gesandten gehorcht, der wird in Gärten eingehen, den wird er in Gärten eingehen lassen, durch Eid von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und das ist ein großartiger Erfolg. Es gibt natürlich mehrere Beweise, aber das ist ein Sam'i-Beweis. Das ist ein Sam'i-Beweis. Weil Aqli wird sehr schwierig. Wir können schlecht von diesem Leben auf das nächste Leben schließen, mit der Logik. Und dann sagt der Autor, rahimahullah, und wer ihm nicht gehorcht, geht ins Feuer. Wer dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht, geht ins Feuer. Beweis dafür in der darauf folgenden Ayah, also Surat An-Nisa wieder, Vers 14. Wer sich aber Allah und seinen Gesandten widersetzt und seine Grenzen überschreitet, den lässt er in ein Feuer eingehen, ewig darin zu bleiben, und für ihn gibt es schmachvolle Strafen. Und deswegen sei man vorsichtig vor Leichtsinnigkeit, indem man Allah und seinen Gesandten zuwiderhandelt, indem man sagt, diese Sünde, die ist bestimmt nicht so schlimm, und so weiter und so fort. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Das ist eine gefährliche Angelegenheit, denn diese Ayah ist Aam, das heißt, sie schließt alle darunter vorstellbaren oder sprachlich akzeptierten Beispiele ein. Wer Allah und seinem Gesandten sich widersetzt, egal welchen Befehl Allahs kommt, und du widersetzt dich dem, du bist dem Zorn Allahs ausgesetzt, im Detail natürlich, wenn es sich um eine Angelegenheit, die verpflichtend ist, handelt. Deswegen sei man vorsichtig davor, und Allah subhanahu wa ta'ala unterscheidet nicht zwischen den Menschen hinsichtlich ihrer Herkunft und hinsichtlich ihrer Abstammung und so weiter und so fort. Taban, Allah und seinem Gesandten zu gehorchen oder Allah und seinem Gesandten sich zu widersetzen, gibt es viele Stufen. Wenn man Allah und seinem Gesandten gehorcht, auf die ideale Art und Weise, das heißt, man setzt den Tawhid vollkommen um. Zweitens, man begeht keine großen Sünden. Drittens, man erfüllt die Pflichten, die von Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt worden sind. In diesem Fall geht man ins Paradies ein durch die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und sollte man große Sünden begangen haben, dann wird man eventuell einer Rechenschaft unterzogen und eventuell bestraft. Aber letztendlich wird der gläubige Mensch das Paradies betreten. Damit meine ich den Muslim. Das Ende eines Muslims ist das Paradies. Lesen wir weiter. Und der Beweis ist die Aussage des Erhaben. Der Beweis für was? Der Beweis dafür, dass man, wenn man Allah und seinem Gesandten gehorcht, erfolgreich sein wird, wenn man sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, dass man dann einem Feuer ausgesetzt sein wird, über Allah subhanahu wa ta'ala mischen euch vor diesem Feuer und bewahren. Und zwar heißt es, gemäß Surat al-Muzammil übersetzt, wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir Pharaon einen Gesandten sandten. Pharaon widersetzte sich dem Gesandten. Da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Das ist in Sura 73, Vers 15 und 16. Das heißt, o ihr Leute von Mekka, o ihr Menschen, o ihr Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genauso wie wir zu Pharaon, zum Pharao, Moses als Gesandten geschickt haben, haben wir auch zu euch Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt. Und wir haben den Pharaon, den Pharao, bestraft im Diesseits, noch vor dem Jenseits. Und genauso werden wir mit euch verfahren, wenn ihr euch eurem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzt. Das Beispiel, das er ausgewählt hat, der Autor oder die Ayah, die ausgewählt hat, ist ein gut ausgewähltes Beispiel, denn es ist an die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerichtet und gleichzeitig beinhaltet es ein Beispiel, was im Falle eines Falles geschehen wird, beziehungsweise ein Beispiel aus der Vergangenheit, wie es schon geschehen ist. Allah sagt dir, ich habe schon so verfahren mit einem Volk vor euch, deswegen warne ich euch, dementsprechend zu handeln. Das war die erste Angelegenheit in Bezug auf wie gesagt, in Bezug auf die erste von drei Pflichten, die uns auferlegt worden ist, die wir unbedingt verinnerlichen müssen, die wir unbedingt erlernen müssen und nach denen wir unbedingt handeln müssen. Und an dieser Stelle machen wir Stopp, weil das nächste Thema wird ein bisschen größer sein, weil wir da ein bisschen sprechen werden müssen über den Begriff der Ibadah und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und euch belohnen dafür, dass ihr heute zugehört habt und anwesend wart. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.